Herzlich willkommen bei Message macht Medien, dem Videopodcast von Krone TV. Als Experte für Medien und Politik möchte ich mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dazu spreche ich mit ausgewählten Gästen über geheime Strategien, über verborgene Codes und Mechanismen der Öffentlichkeit. Zur Klarstellung, ich bin kein Journalist, ich war mal einer, ich bin kein Politiker, ich werde nie einer, sondern es geht um Message, Macht und Medien. Und heute geht es um die wahren Hintergründe des Irankriegs und die beleuchten wir gemeinsam mit Dr. Walter Posch, anerkannter Iran-Wissenschaftler, Islamforscher und Turkologe, derzeit ein gefragter Analyst des aktuellen Irankriegs. Sie waren auch im Think Tank der deutschen Bundesregierung, auch im Think Tank in der Europäischen Union. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Danke vielmals für die Einladung. Grüß Gott.
Herr Doktor, Irankrieg, der Iran. Sind über 90 Millionen Einwohner, also quasi ein bisschen größer als Deutschland. Von der Fläche her aber ist es viermal so groß wie Deutschland. Und ich habe mir das angeschaut, wenn man es auf die europäische Karte, Landkarte projiziert, dann reicht das von London in Großbritannien, das eine Zipfel, bis nach Griechenland, bis nach Athen, also quer über den gesamten europäischen Kontinent. Es ist ein riesiges Land. Es hat Berge, da kann man Skifahren. Man kann jetzt zurzeit sogar noch Skifahren. Es gibt aber auch eine Wüste. In der Wüste Lut hat es 30 Grad derzeit. Und es gibt die hirkanischen Regenwälder, also Dschungel. Also es ist ein immens großes Land. Mhm. Wie gesagt, von London bis Athen kann man so ein großes Land, wie es die USA derzeit versucht, eigentlich in die Knie zwingen?
Naja, es ist ja schon einmal gelungen, und zwar den Briten und den Sowjets während des Zweiten Weltkrieges. Allerdings damals war der Iran in einer anderen Situation, er war dünner besiedelt und die Entwicklung des Staatswesens war noch nicht so weit. Es war erst die erste, oder je nachdem wie man zählt, die zweite Modernisierungsphase, auf jeden Fall die erste unter der Pahlavi-Monarchie. Das anerkannte Ziel oder das erklärte Ziel war ja, einen Regimewechsel herzuführen. Und da gab es Indikatoren, dass dies möglich sei. Ich war da eher skeptisch und man sieht eben jetzt, dass das doch viel schwieriger ist. Weil sie die Geografie betont haben, das ist etwas, was viel zu oft vergessen wird. Es ist nicht nur die Größe. Iran wird oft auch wie eine Insel oder wie eine Festung bezeichnet. Es ist wirklich auch ein eigener Kulturraum, der in andere Gegenden ausstrahlt, sei es in Sitten und Gebräuchen und seinerzeit auch im Gebrauch der persischen Sprache. Und diese Gebirgszüge sind ja wirklich zum Teil 5000. Das sind sowohl im Norden als auch im Süden des Landes. Und es wirkt dann auch wirklich wie eine Festung. Und diese Festung, dass die sich auch militärisch nutzen lässt, sehen wir jetzt gerade.
Ich habe es erwähnt, es sind 93 Millionen Menschen, die im Iran leben. Es ist derzeit Frühling. Ich war selbst einmal im Iran, in Teheran, im April vor einigen Jahren. Da ist es sehr mild vom Klima, da hat es etwa 20 Grad. Normalerweise um diese Arbeitszeit, wo diese Sendung gezeigt wird, da isst man abends Reis mit Safran und Lammspieße und in diesen vielen Teehäusern trinkt man Tee mit Datteln und Pistazien. Jetzt aber gibt es Berichte über eine Massenflucht aus Teheran. 3 Millionen Menschen angeblich sind obdachlos oder ohne einen Haushalt. Die Teuerung, die Inflation ist immens gestiegen. Die Lebensmittel sind offensichtlich unerschwinglich. Und die iranischen Staatsmedien machen es sehr geschickt, dass sie dafür als Schuldige das alles den Israelis und den Amerikanern natürlich in die Schuhe schieben. Sie zeigen Bilder von toten Schulkindern, von Begräbnissen, drücken auf die Emotion. Besteht da eigentlich die Gefahr, dass die Bevölkerung, die bis vor wenigen Wochen eigentlich noch demonstrieren gegangen ist, sich auf die Seite des Staatsapparates schlägt?
Also zunächst einmal, als man die Iraner oder den Staat in Ruhe ließ, kamen ja die Proteste. Wir haben ja das Problem, das ist ein reformunfähiges Regime. Da gibt es mehrere auf der Welt, die reformunfähig sind. Und äußerer Druck erleichtert Entscheidungsfindungen und verhindert Diskussionen und Debatten und erleichtert Schuldzuweisungen. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, jeder Staat, der unter Druck ist, und jede Regierung ist dazu verleitet, ihre eigene Misswirtschaft ausländischen Machinationen oder der Weltwirtschaft oder sonst irgendeiner Form der Force majeure zuzuschreiben. Was jetzt die Schulkinder anbelangt, es war ja nicht nur eine Schule, die getroffen worden, es waren ja mehrere. Das ist allerdings etwas, das zum, und auch die Spitäler, die getroffen worden sind, das sind nun tatsächlich Sachen einer gewissen Enthegung des Krieges, die wir in den letzten Jahren allgemein, auch wenn Sie an Ukraine und Russland denken, feststellen, die eine sehr besorgniserregende Entwicklung ist.
Es gibt andererseits aber auch Berichte darüber, dass das Regime Repressionen ausübt, dass es ganz brutal vorgeht in der Bevölkerung. Das Internet beispielsweise ist abgeschaltet, es gibt einen Informationsblackout. Und da gibt es jetzt ein neues Phänomen, das würde mich interessieren, wie Sie das sehen oder ob Sie das kennen. Das ist dieses Phänomen der digitalen Mundpropaganda. Also das Internet funktioniert nicht, man kann nicht miteinander kommunizieren über weite Strecken. Und da hat sich jetzt etwas entwickelt, dass man über die Smartphones, über die Handys, via Bluetooth oder auch via AirDrop, über diese Funktion Memes, Bilder, Anleitungen, Sharepics und so weiter schickt. Also von einem Handy aufs nächste. Und das ist jetzt so wie eine Art digitale Mundpropaganda, das sich in der Bevölkerung ausbreitet. Kennen Sie dieses Phänomen? Ist dieses Phänomen etwas Neues in diesem Iran-Krieg oder hat es das immer schon gegeben beim arabischen Frühling beispielsweise?
Also es hat jetzt natürlich eine neue Bedeutung bekommen, aber das Internet ist, soweit ich weiß, wieder online so halbwegs. Aber es ist schwieriger zur Kommunikation im Ausland, das stimmt. Diese Frage mit Sharepics und so weiter, das ist ein allgemeines Phänomen, soweit ich weiß, in der gesamten Region. Es ist nur etwas zu bemerken, dass die Iraner als Staat und sogar der iranische Klerus sehr früh aufs Internet umgestiegen sind. Das sind keine Novizen, die kennen das sehr genau. Und viele dieser Mundpropagandasachen, viele dieser vermeintlich sicheren Chatrooms sind natürlich überwacht und unterwandert. Da sind sie sehr gut, sowohl auf der technischen Ebene als auch auf der intellektuellen Ebene, dass der iranische Sicherheitsapparat eben vor 20 Jahren waren sie schon so gesättelt, dass sie darüber offen schreiben konnten, dass als wir es noch konsultieren konnten, Fachzeitschriften der Polizei, darüber offen gesprochen worden ist. Es ist das Gesetz zur Internetüberwachung rausgekommen, das nach europäischen Gesetzen modelliert worden ist. Also ja, diese Mundpropaganda wirkt. Sie wirkt verschiedentlich. Es hängt dann auch davon ab, in welcher Sprache oder in welchem Dialekt und in welcher Region. Aber in der Regel ist der Sicherheitsapparat der Staat durchaus in der Lage, mit dem Internet umzugehen und die Informationshoheit zu bewahren, auch indem er eben nicht alles unterdrückt, sondern herausfischt, was zu unterdrücken ist. Im Allgemeinen gilt, dass das System immer den Rädelsführer sucht, immer die natürliche Führungspersönlichkeit, zum Beispiel jemand, der sich in Demonstrationen herauskristallisiert, wo alles noch spontan ist, wo alles noch emotional ist, jemand, der in der Lage ist, diese Emotionen dann in politische Aktionen oder zumindest nur auf lokaler Ebene in Organisation umzumünzen, da schlagen sie zu. Also wenn man dann Bilder sieht von Protestaktionen und Demonstrationen, die sehr weit gestreckt sind, wo man richtig die Emotionen sieht, dann ist das nicht das, was das Regime in die Nervosität bringt, sondern die schauen nach Organisationsstrukturen, nach Einheitlichkeit der Slogans, Ummünzen von Slogans und so weiter. Und da war ja das Regime Anfang des Jahres sehr deutlich in der Defensive. Warum? Weil über die Gesellschaftsschichten hinweg dieselbe Beschwerde gekommen ist, nämlich der Vorwurf, dieses Regime kann nicht regieren, kann nicht für die Wirtschaft sorgen. Die Verarmung hat Ausmaße angenommen, die unmenschlich sind, und das lässt man nicht mehr durch, dass das nur aufgrund der Sanktionen wäre. Man hat über Korruption gesprochen, man hat über Nepotismus gesprochen. Und man hat den Revolutionsführer auch in die Defensive gebracht, der gesagt hat, ja, da gibt es tatsächlich Missstände, die müssen abgestellt werden und so weiter. Hätte man es bei dem belassen und von außen nicht interveniert, dann wäre es wahrscheinlich zu einem Versuch gekommen, also da hätte es der Beginn der Zerfleischung des Regimes begonnen, weil man dann sagt, du bist ja mit deiner Verwandte die überkorrupte Gruppe, ihr seid die Korrupten, wir nicht. Dann kommen die Regionen dazu, die Volksgruppen und so. Das wäre dann sicher komplizierter geworden, ab dem Zeitpunkt, wo die erste Bombe, ab dem Zeitpunkt, wo die Gewalt begonnen hat, wobei wir ja bis heute nicht wissen, ob es Agent-Provocateurs des Regimes waren, Agent-Provocateurs, die von wem anderen gesteuert waren, Agent-Provocateurs, die gedacht haben, sie wären von jemand anderem gesteuert, aber in Wirklichkeit vom Regime gesteuert sind. Also diese Tricks des Machterhalts können die sehr gut, die sind handwerklich da sehr gut aufgestellt. Und jetzt ist es eben umgedreht und jetzt verändert sich der Diskurs.
Information war immer schon eine Waffe im Krieg auch. Jetzt ist es eben digital. Es gibt Millionen von Videos. Es gibt zum Beispiel, habe ich mir angeschaut, sehr viele Videos von brennenden US-amerikanischen Kriegsschiffen angeblich, weil das ist alles gefaked, mit KI generiert. Es gibt ganz viele Videos von zerstörten israelischen Waffensystemen, von israelischer Infrastruktur, auch alles gefaked. Und es gibt ein Video, das war überhaupt sehr erfolgreich. Das hat 21 Millionen Views erzielt. Das zeigt den Abschuss eines israelischen Kampfjets. Ist auch gefaked.
Teilweise aus Computerspielen.
Genau, ja, teilweise aus Computerspielen sogar. Ja. Woher beziehen Sie eigentlich Ihre Informationen, wo Sie wissen, das ist eine sichere Quelle, dieses Video ist echt, dieses ist gefaked? Wie gehen Sie da eigentlich vor?
Also ich bin kein Mann des Bildes, ich bin ein Mann des Lesens und des Textes. Meine analytische Schule war LTI von Klempera, Lingua Terzi Imperii. Da ging es darum, dass der Professor für Französisch im Keller sitzt und nichts anderes als den völkischen Beobachter hat und aufgrund der präzisen Sprachanalysen analysieren konnte, wie der Kriegsverlauf wirklich war. Es gibt natürlich ein paar Accounts im Internet, wo man denkt, die sind souveräner und besser. Da passiert es dann alle 3 Wochen, dass jemand sagt, tut mir leid, auch ich bin reingefallen, obwohl ich aufgepasst habe. Es gibt dann immer wieder die interessantesten Bilder, die nur mit Interpretation verständlich werden, wenn, was weiß ich, zufällig einmal indische Gastarbeiter an Raketen oder an Raketenabschussfilmen und so, für einen Laien kaum erkennbar und vor allem wirkt es nicht so dramatisch. Deswegen bin ich bei Bildern sehr, sehr vorsichtig. Aber wenn Sie sich die politische Sprache beider Seiten, vor allem der Israelis, der Amerikaner und der Iraner anschauen, ja, die erklären alle Sieg und Erfolg, aber da ist, wenn man genauer dahinter schaut, doch sehr große Sorge auch. Also zunächst einmal beginnend damit, dass es doch länger gedauert hat und dass die Iraner sich das alles nicht gefallen haben lassen, aus ihrer Sicht, aus der iranischen Sicht. Dann spielen die Iraner natürlich die Erfolge der Israelis runter im Bereich der Luftwaffe oder sie betonen diese traurigen Zwischenfälle, die eben da geschehen sind, was eigentlich zu erwarten war. Was soll man in der Sache anders tun? Und die Bilder, also wenn man dann wenn man zum Beispiel über die Flugzeugträger sieht, da sei ein Feuer auf der Gerald Ford ausgebrochen. Das kann natürlich eine Malfunktion sein. Es war ja sehr lang auf See. Das kann ein Treffer gewesen sein. Ich bin da deswegen sehr, sehr vorsichtig. Und ich gehe ja prinzipiell bei den iranischen Quellen, die ich bekomme, immer davon aus, dass was nicht stimmt, dass ich dort zuerst einmal, ich tue mehr falsifizieren als verifizieren. Ich sage, das kann, ja, auch wenn das ein sehr vertrauenswürdiger Text ist, ich versuche da noch herauszuholen. Aber man sieht schon den Beharrungswillen und ich glaube zum zweiten Mal die große Überraschung bei den Raketen. Die erste war, dass die treffen, das war der Juni. Die zweite Überraschung ist, dass sie so viele haben und noch weiter schießen können. Und dabei ist es irrelevant, wie viele konkrete Stück.
Mit der Frage der iranischen Raketen. Da hat jetzt der Iran letztes Wochenende für eine große Überraschung gesorgt. Das war so Common Sense, allgemein bekannt, dass die Reichweite der iranischen Raketen rund 2000 Kilometer beträgt. Also das heißt, Israel kann man treffen, den ganzen arabischen Raum, aber Europa nicht, beziehungsweise nur so ein bisschen in den Balkan hinein. Jetzt hat es am Wochenende 2 Raketen gegeben, die sind geflogen bis Diego Garcia, das ist der US-Stützpunkt im Indischen Ozean südlich der Malediven. Die sind 4000 Kilometer entfernt. Und jetzt waren irgendwie alle überrascht, dass der Iran Raketen hat, die so weit fliegen. Mit einer solchen Reichweite könnte man auch Paris, London, Berlin treffen oder auch Wien. Besteht eine reale Gefahr, dass eine iranische Rakete bis Westeuropa oder bei uns bis Mitteleuropa sich verirrt oder gezielt abgefeuert wird?
Wie Sie vielleicht wissen, bin ich Historiker und Literaturwissenschaftler. Und für so eine Nachricht von einer Reichweite von 4000 Kilometern bedarf einer strengen Analyse. Die einzige Quelle, die ich gefunden habe, war Wall Street Journal, das nicht genannte amerikanische Offizielle nennt. Dann ist es so Reuters gekommen und die Iraner haben nichts bestätigt. Also wenn die 4000 Kilometer schießen, treten die, glaube ich, noch selbstbewusster auf. Und NATO-Generalsekretär Rutte hat gestern oder heute gesagt, dass sie von der NATO-Seite das nicht bestätigen können. Das heißt nicht, dass es keine negativen Überraschungen aus Iran geben kann. 4000 Kilometer wäre tatsächlich eine negative Überraschung. Es kann aber auch durchaus sein, dass es auf ein Missverständnis beruft und dann von der israelischen Seite eben eine Tatsache laut ausgesprochen worden ist, zumindest in den führenden Kreisen Europas und Israels ist es die Tatsache schlechthin, dass man, was den Iran anbelangt, im selben Boot sitzt, vielleicht stilmäßig Unterschiede hat.
Kommen wir zu dem, was die Menschen auch sehr interessiert, das ist der Ölpreis, weil das natürlich unmittelbare Auswirkungen hat, auch hier in der Innenpolitik. Gleich nach Kriegsbeginn ist der Ölpreis rasant gestiegen, weil eben diese mittlerweile sehr berühmte Straße von Hormuz, also am Persischen Golf, vom Iran mit Raketen beschossen wird, das quasi blockiert ist und die Schiffe, 20% des Öls, des weltweiten Verkehrs, wird dort mit Schiffen transportiert und die können da jetzt eben nicht durch. Und die Internationale Energieagentur, das ist der Zusammenschluss quasi außer Russland und Ostasien und auch arabische Länder, also Amerika, mehr oder weniger westliche Ölländer, hat bekannt gegeben, dass sie bereits 450 Millionen Barrel in den Ölmarkt aus Reserven hineingespeist hat, um den Markt zu stützen. Und sie haben bekannt gegeben, sie haben jetzt noch, wenn man sie alles zusammenkratzen, 1,3 Milliarden Barrel. Also das würde für mich bedeuten, ich habe es versucht zu berechnen, also nach 3 Wochen sind schon 450 Millionen Barrel weg, 1,3 Milliarden sind noch da, also 2 Drittel sind weg, 2 Drittel noch da. Das heißt, in 6 Wochen gibt es diese Reserven nicht mehr, um den Markt zu stützen. Und jetzt bringt diese Agentur so ein Horrorszenario mit Fahrverboten, autofreie Tage, Einschränkung von Flugverkehr. Ist das eine realistische Zeitgröße, dass das in 6 Wochen auf uns zukommt? Und kommt das dann wirklich mit autofreier Tag und Flugverkehr eingeschränkt etc.?
Jetzt wird gerade Geschichte gemacht im Persischen Golf und zwar sehr massiv. Das Erste, was jetzt, also wenn man es linear berechnet, wie es die IAEA gesagt hat, beim jetzigen Verbrauch, dann stimmt das natürlich. Aber es hat ja hat gewisse Modifikationen gegeben. Das eine ist, dass das russische und das iranische Erdöl wieder online sind. Die liefern ja weiter. Auch um eben zu verhindern, dass der Erdölpreis vollkommen durch die Decke geht. Jetzt sind wir in der absurden Situation, dass eigentlich die blockiert werden sollten, die Iraner aus amerikanischer Sicht, die Iraner frohgemut weiterliefern können. Mehr noch, sie nehmen jetzt von jedem Schiff eine Abgabe. Das haben sie bisher nicht gemacht. Sie verlangen quasi Zoll, weil die Straße von Hormuz, ja, also die Seetrennungslinien, die Schifffahrtsrinnen, die gehen ja teilweise durch hier. Es ist kein internationales Gewässer, es ist keine hohe See, sondern das Hoheitsgewässer des Irans und das Hoheitsgewässer des Omans treffen direkt aufeinander. Gleichwohl ist es eine internationale Seestraße und muss daher für den Verkehr offen gehalten werden und nur in Ausnahmefällen. Jetzt ist dieser Ausnahmefall eingetreten, weil die USA und ihre Verbündeten sich offen als kriegsführende Staaten gegen den Iran gestellt haben. So gesehen haben die sogar das Völkerrecht oder das Seerecht zumindest nach deiner sehr allgemeinen, sehr primitiven Definition auf ihrer Seite. Was passiert jetzt weiter? Also das andere war, dass die wichtigsten Anlagen, die wichtigsten Installationen auf der Gegenküste, auf der arabischen, beschädigt sind. Und zwar sehr schwer beschädigt. Und wir müssen jetzt abwarten, wie schwer der Schaden auf der arabischen Seite ist, wie sehr beschädigt die Terminals sind. Und auch hier noch ein Punkt. Die Iraner haben uns das immer über Jahre gesagt. Sie haben uns immer gesagt, sie haben die ganzen Gebirgszüge voller Raketenstollen. Und wenn der Iran angegriffen wird, dann ziehen sie da die Reißleine und sie werden auch die Weltwirtschaft mitnehmen. Und das ist jetzt genau das Problem, wo wir sind. Das heißt also, um den Ausgang eines katastrophalen Szenarios, wie es die IAEA anzeigt, zu verhindern, bedarf es also dringend eines, Einigung wäre wahrscheinlich viel zu weit gegangen, aber eines Kompromisses und Waffenstillstandes zwischen den USA und Iran.
Aber um das festzuhalten, Sie teilen die Einschätzung circa 6 Wochen noch und dann sind die Reserven von der Internationalen Energieagentur erschöpft und also dann kann es zu einem Crash kommen.
Wenn Fatih Birol das sagt, dann stimmt das, wenn es 6 Wochen sein oder lassen wir es 8 Wochen sein. Aber es ist eine kritische Situation, es ist keine Situation zum Spaßen, das heißt, man muss politisch was tun. Das andere ist natürlich, wie dass andere Produkte auch betroffen sind. Dünger zum Beispiel, Kunstdünger, Erdölprodukte medizinischer Art, die dort erzeugt auch werden für die Medizin. Also es ist eine sehr ernste Krise, die in Asien anders auftritt. Und dann die LNG- und die Gaskrise. Und das ist natürlich schon etwas, weil jeder schaut auf den Ölpreis, aber Gas ist jetzt so knapp geworden. Jetzt werden wir sehen, ich habe gehört, dass heute eine Veränderung gegeben hat im Gasmarkt, das kann schon sein, dass sich das leicht entspannt hat, aber unterm Strich werden die Europäer selber teures Gas kaufen.
Sie sind Historiker, hat es sowas schon mal gegeben oder was bedeutet das, wenn diese 6 oder sagen wir es sind 8 Wochen oder wie viele Wochen immer es auch sind, wenn diese Reserven erschöpft sind, was passiert dann? Gibt es dann wirklich diese radikalen Energiesparmaßnahmen, wo jeder verzichten muss, kein Auto mehr, kein Flugverkehr? Ist das dann die Folge?
Ja, ich habe mir mal die portugiesischen Sanktionen in Hormuz angeschaut, wo also die in Goa gesessen sind und gesagt haben, in Hormuz im 16. Jahrhundert keinen Handel mit den Iranern, keinen Handel mit denen. Mit der schlichten Begründung, die Händler finden ja doch irgendwie ihre Wege trotzdem. Also diese Sanktionssachen gehen ja nur immer bis zu einem gewissen Punkt. Es gibt einen Vergleich, der ein bisschen hinkt, das war der Irak des Saddam Hussein, wo man die irakischen Erdölreserven unter internationale Kuratel gestellt hat und dann gesagt hat, ja, aber dafür dürft ihr nur Lebensmittel kaufen. Das ist jetzt definitiv im Fall Irans nicht zutreffend, weil nämlich es den Iranern, die Iraner erstens einmal auch sehr viel aus den Sanktionspolitiken gegen den Irak gelernt haben. Und was jetzt die Konsequenzen anbelangt, die International Energy Agency gesagt hat, OME und andere analytische Institutionen, die sich mit der Energie beschäftigen, scheinen das ja zu bestätigen, dass dann wirklich einfach nichts kommt und jetzt eben alle anderen potenziellen Lieferanten und Produzenten von Gas und Öl und Endprodukten eben den Preis dementsprechend hochschrauben. Also es kann durchaus sehr bitter werden, nur es hat niemals eine derartige Situation gegeben, weil die wirtschaftliche Rationalität eigentlich immer gesiegt hat. Also auch im Sechstagekrieg hat Israel sein Erdöl bekommen.
Sie sagen gerade sozusagen, der Realitätssinn hat immer gesiegt. Jetzt gibt es dieses Ultimatum des US-Präsidenten Donald Trump an den Iran, eben die Straße von Hormuz freizugeben. Ist jetzt verlängert worden bis Ende dieser Woche. Und Trump hat gesagt, wenn die Straße nicht freigegeben wird, dann wird es Angriffe geben auf die Kraftwerke und auf die Energieanlagen im Iran. Was würde das bedeuten? Was für eine Eskalationsstufe ist dann erreicht und was heißt das dann?
Wenn alle LNG-Terminals vollkommen zerstört werden, dann wird alles auf der südlichen Seite, was es gibt, zerstört werden.
Was wäre die Folge?
Naja, wenn es kein Öl und kein Gas mehr aus der Golfregion gibt, bitte für China, bitte für uns. Wir werden dann wahrscheinlich von an den USA irgendwas bekommen.
Aber dann dauert es nicht mehr 6 Wochen, sondern dann haben wir gleich diese Autofreier-Tag und
was
Flugverkehr.
Ja, was,
und
so. Was ja auch meiner Meinung nach irgendwie auch von der Sprache her, jetzt Donald Trump geht natürlich als gewiefter Immobilienmakler mit Maximalforderungen rein. Und die Iraner als erfahrene Basarhändler reagieren dementsprechend. Deswegen falle ich jetzt bei diesen Drohungen nicht sofort in Panik. Allerdings gibt es einen Faktor, der mich ein bisschen nervös macht. Die Iraner sehen das als das quasi Angebot von jemandem, der die in die Ecke gedrängt ist. Und zwar mehr, als sie es sind. Der Iran ist ja auch in die Ecke gedrängt und kann auch nicht mehr raus. Also die müssen jetzt sozusagen, was sie an Assets haben, so teuer wie möglich verkaufen, damit die Sanktionen verschwinden, damit, sie haben sogar von Reparationen gesprochen und so weiter. Aber die sind jetzt Verhandlungspositionen. Da reden wir noch nicht über das eigentlich Politische, sondern nur über Verhandlungspositionen. Es kann aber auch dazu führen, dass sich Teheran zu stark sieht, als sie wirklich sind. Was jetzt dafür für eine Militäroperation der USA spricht, und zwar einerlei, ob sie jetzt den Riesenterminal Khark besetzen oder zerstören. Was dafür spricht, ist eben, dass man Truppen heranführt, dass ein neuer Flugzeugträger kommt, dass man auch gesagt hat, dass man immer wieder so Signale aussendet und sagt, naja, wir wissen ja jetzt eigentlich langsam, wie viel ihr noch haben könnt und wie gut das Zeug ist. Wir lernen ja, es ist jetzt ja nicht nur ihr, die ihr lernt, wir lernen auch. Und das muss man auch sagen, mit jedem Tag, also am Anfang, die ersten 3 Wochen, würde ich sagen, war auch ein Überraschungsmoment auf der iranischen Seite. Mit jedem Tag, der verstreicht, wird das jetzt langsam zur Routine. Und das kann natürlich schon sein, dass dann die USA das sichern. Und diese Erdöl-Terminals.
Wenn man das alles so hört, schwierige Frage, sicher, ich stelle sie einfach trotzdem. Was würden Sie schätzen, wie lange dauert dieser Krieg?
Ja. Ich würde beiden Seiten zutrauen, über geschickte Hintergrundgespräche zumindest am Waffenstillstand rasch zu erreichen. Das ist einfach, also ich glaube, dass dies... dass so sehr sie beide Seiten, ja, die Positionen sind extrem weit auseinander. Aber sowohl Mojtaba Khamenei, von dem es heißt, dass man ihn lange nicht gesehen hat, als auch Trump sind jetzt vielleicht nicht die, machen jetzt vielleicht keine klassische internationale Politik, aber sind auch soweit keine Hasardeure. Man weiß, der Punkt ist jetzt langsam erreicht. Die Schäden auch in Israel sind massiv, auch wenn sie jetzt nicht so massiv sind, wie die iranische Propaganda uns das wahrmachen will. Aber es sind doch Schäden, die spürbar sind. Das wäre die erste Möglichkeit. Okay. Wenn das nicht gelingt, dann passiert mehr. Dann passiert nämlich, dass sich beide Seiten in den Konflikt verbissen haben und nicht mehr raus können. Und dann gibt's kritische Wochen lang oder, und es reicht eine Woche, kein wirkliches glaubwürdiges Szenario, wie man da rauskommt, weil jeder, der den ersten Schritt tut, dann so einen riesen Gesichtsverlust hat, dass er gleich seinen Handlungsspielraum aufgeben kann. Also, was sollen die USA tun, zu sagen, ja, das hat uns jetzt leid getan, wir heben jetzt sofort die Sanktionen aus und ziehen uns aus der Region zurück? Was sollen die Iraner tun, nachdem sie vollkommen am Boden liegen wirtschaftlich und nur mehr die Raketen als einzige Waffe haben, was übrigens auch ihre Achillesferse ist, nur mehr diese Raketen als einzige Waffe haben, zu sagen, wir geben jetzt die Raketenrüstung auf und kapitulieren quasi, obwohl wir und die Stimmung in den Führungseliten, in den Führungsriegen, die übrigens alles Kriegsteilnehmer waren, die waren ja alle im Iran-Irak-Krieg, wer jetzt Entscheidungen trifft im Iran, das haben wir durchgestanden, das haben wir geschafft. Jeder, und man liest es ja auch jeden Tag im Internet, die Iraner müssen nur überleben Und die Amerikaner müssen nicht gewinnen, dann ist es ein Sieg für Iran. Und die wollen jetzt die Dividende einstreifen.
Der Iran hat drei Bedingungen gestellt, damit es einen Waffenstillstand oder einen Frieden gibt. Die Anerkennung des Regimes, ja. Reparationszahlungen, also für die Schäden und das alles, und eine Garantie, dass es in Zukunft keine Angriffe mehr geben wird. Es scheitert ja, glaube ich, schon bei einer Anerkennung des Regimes. Da tut sich ja der Westen, nehme ich mal an, sehr schwer. Ne?
Wieso? Wir haben ja diplomatische Beziehungen mit Iran.
Aber ist es nicht ein, seitens der Amerikaner schon, also das eine Ziel war, die Uraneinreicherungsanlagen zu zerstören, also dass der Iran keine Atombombe bekommt.
Okay, die haben Regimewechsel gesagt,
ja. Aber sie haben auch gesagt Regimewechsel, also es mal einmal so, einmal so.
Naja, weil es zwei Strömungen in den USA gibt bezüglich Iran. Aber
also ist so
was,
ein, ist
was als in der Weltpolitik, Trump ist jetzt unter Druck. Mhm. Was passiert eigentlich, wenn dem im Juni gelingt, dass er einen Frieden hat mit dem Iran und sie sich gegenseitig anerkennen? Weil, dass der Iran sagt, Anerkennung des Regimes, da können die USA kontern, ja gut, ihr habt sie uns rausgeschmissen. Wie wäre es, wenn wir die Botschaften wieder aufmachen? Und wenn man mit so einem Coup dann in die Midterm Elections geht, wo es ja jetzt sehr schlecht aussieht. Wie gesagt, Trump ist, spielt mit so vielen ideologischen Versatzstücken, eher auf der politisch rechten Seite, er spielt mit den Zionisten, er spielt mit den Antizionisten, man weiß eigentlich nicht, wo er richtig dazugehört. Er hört auf Tucker Carlson genauso, wie er auf Benjamin Netanyahu hört und auf Lindsey Graham. Und er ist besorgt, dass die Naga-Bewegung auseinanderbricht. Das ist also ein, und so.
Das heißt, das lustig, ist eigentlich ein innenpolitischer Krieg, den er da führt.
Die Anerkennung des Regimes auf jeden Fall. Die Anerkennung des Regimes auf jeden Fall. Aber man stelle sich vor, geht her, was wollen dann die Liberalen bei den Demokraten sagen, wenn jetzt die USA und die Iran diplomatische Beziehungen aufnehmen? Was wollen die dagegen sagen? Was wollen die, es wird ein paar radikale Kreise geben, die Nein sagen, aber was sagen die Kriegsveteranen dazu? Und dann auf der iranischen Seite Anerkennung des Regimes. Strukturell ist es ja fast wie das Vorgängerregime, also die Struktur, die bare Struktur, die Ideologie ist natürlich eine andere. Man erkennt also an, und diese Angriffsgarantie, ja, da geht es um was Konkretes. Es gibt eine allgemeine Garantie für den Nichteinsatz von Atomwaffen gegen Mitgliedstaaten des Atomwaffensperrvertrags. Da haben die Iraner immer gesagt, diese allgemeine Garantie ist ihnen zu sehr Papier und zu wenig echte Garantie. Sie wollen da mehr sehen und haben unter anderem auch deshalb die Urananreicherung so hochgefahren. Also das war ein Nebenaspekt. Aber das wäre natürlich schon interessant. Theoretisch müsste es ja von vornherein nur auf Konfrontation gehen. Aber wenn die Konfrontation endemisch wird und nichts mehr bringt, aber der Friede mehr brächte, und das hängt da. Nehmen wir Herrn Mojtaba Khamenei, der weiß, dass er kein Sympathieträger in der iranischen Bevölkerung ist. Der aber auch vor den extremistischen Elementen im Regime keine Angst hat. Also die, für die der Kampf gegen die USA quasi Gottesdienst ist, weil die USA alles Böse vertreten. Der auch als einer der wichtigsten wäre, die jetzige Propaganda zurückzufahren. Das ist etwas, was die Iraner im Westen nicht verstehen, wenn man sie kritisiert, weil sie hier die Propaganda immer so gut zurückfahren können, wenn sie wollen. Der kann sich ja morgen hinstellen und sagen, das mit dem Baalskult und mit der Epstein-Klasse und mit dem Epstein-Krieg ist vorbei. Wir machen jetzt auf einmal normale Beziehungen, weil, was weiß ich, dieses und jenes. Also das ist jetzt für mich als Konfliktforscher schon der interessante Punkt. Gibt es da einen Drehmoment, das bei beiden gleichzeitig ist? Bei Obama hat es nicht funktioniert, aber der hat dann auch das Pech gehabt, mit Ahmadinejad verhandeln zu müssen.
Ein anderer Aspekt, der Sorge bereitet, das ist, sind diese möglichen Fluchtursachen, was eigentlich nicht allgemein bekannt ist. Ich habe mir das genau angeschaut. viele der, oder fast alle der Afghanen, die in den letzten 10 Jahren nach Österreich, Deutschland, Schweden etc. gekommen sind, kommen eigentlich nicht aus Afghanistan, sondern aus dem Iran. Das sind eigentlich die Kinder, Kindeskinder von Afghanen, die schon während dem Russland-Afghanistan-Krieg, während dem Taliban-Regime in den Iran geflohen sind und im Iran geboren sind, aufgewachsen sind. Also es sind Afghanen, die schon im Iran auf die Welt gekommen sind und die haben sich eigentlich auf den Weg gemacht und sind nach Europa ausgewandert. Jetzt hat die Türkei unter Präsident Erdogan eine Mauer gebaut. Meinen Informationen nach ist das ein Projekt, das hat 240 Kilometer lange, soll das eine Mauer sein. 150 Kilometer sind bereits fertiggestellt. Droht eine neue Fluchtbewegung aus dem Iran, beispielsweise von Afghanen? Ist das abschätzbar?
Beginnen wir mal mit den Afghanen. Den Afghanen ist ja dann, also die Iraner haben die Afghanen satt gehabt. Ob die Schiiten waren oder Sunniten waren, die iranische Mittelklasse vor allem mag die nicht. Ob das jetzt Hazara sind, die Schiiten sind, oder Pashtunen, die meistens Sunniten sind, oder auch Tadschiken. Die iranische Gesellschaft ist der einfachen afghanischen Bevölkerung gegenüber sehr feindlich eingestellt. Der durchschnittliche Iraner aus nationalistischen Gründen. Zu den Afghanen, die zu uns geflohen sind, haben sehr viele einen Zwischenstopp in Syrien gehabt, weil sie in den Fatemiyun-Bataillonen gekämpft haben, im iranischen Auftrag. Das war auch bekannt, also zumindest in den Fachkreisen war es bekannt.
Die sind jetzt bei uns.
Ja, wo sollen sie sonst hin? Sie kämpfen 1 oder 2 Jahre gegen die Dschihadisten in Syrien. Sind Anfang 20, haben immer noch keine iranische Staatsbürgerschaft, haben immer noch limitierten Zugang auf Bildung und so weiter. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Die verheiratet waren, denen hat man gesagt, ja, ihr könnt dann die iranische Staatsbürgerschaft haben oder eure Familie. Der Herr Raisi, der ehemalige Präsident, wollte aus denen eine Art Prätorianergarde machen, aus den Fatemiyun-Bataillonen. Und die anderen jungen Burschen, denen haben wir Handgeld bekommen und dann waren sie gleich mal in Istanbul und teilweise mit gefälschten original syrischen Pässen, die sie aus dem Passbüro gestibitzt haben. Da hat es ja einige Geschichten gegeben, da sind ja auch Afrikaner gekommen. Und wenn man mal in Istanbul ist, ist man in Europa. Da ist es nur eine Frage der Füße. Wenn man gesund ist und stark ist, dann geht es. Oder man hat manchmal hat eben auch Schleppergeschäft und so. Das sind einmal die hier. Dann ist ihnen das Geld, den Iranern das Geld ausgegangen, diese Fatemiyun-Bataillone zu bezahlen, nachdem die in Syrien gekämpft haben. Und man hat dann begonnen, die sehr schlecht zu behandeln, und das, weil man auch das Misstrauen gehabt hat, dass die Offiziere von denen, die in Syrien gekämpft haben, von diesen Afghanen, die in Syrien gekämpft haben, dadurch, dass die Geheimnisträger sind und wirklich vieles wissen über die Operationen der God's Force, über die verschiedenen Nachrichtendienste der Iraner in Syrien, also alles, was so eine Goldgrube ist für andere Nachrichtendienste, und weil sie auch sich im Iran gut auskennen, da hat man dann Angst gehabt, dass die von den Israelis und Amerikanern angesprochen werden und begonnen hat, die zu erschießen. So.
Aber darf ich fragen, also das heißt,
das ist einmal der afghanische Teil.
Ja, genau, ja.
Jetzt kommt der iranische Teil. Beim iranischen Teil, ganz allgemein bei diesen Fluchtursachen und Fluchthelfern, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, an sich ist es eben auch ein Geschäft. Man nimmt die Schlepper, ja. Das sind aber oft dieselben Clans, die auch Drogen handeln. Mhm. Gerade so, ja, also das weiß man, man weiß ja auch bei Namen, aber es gibt gute Gründe, die Namen nicht zu nennen. Man staunt dann oft, es sind oft kurdische Clans, nicht nur türkische und so weiter, also ganz verschiedene. Die Frage ist jetzt, was passiert mit dem Iran, wenn die Mittelklasse endgültig zusammenbricht und überhaupt keine Hoffnung mehr hat? Man weiß, dass die europäische Einwanderungspolitik restriktiver geworden ist, man schickt eben sehr viele Leute auch raus. Ich sehe das noch nicht, und ich glaube, dass jetzt mit den zusätzlichen Einnahmen, die der iranische Staat jetzt lukriert durch das Erdöl und durch das Besteuern der Schiffe, dass es denen gelingen wird, beziehungsweise dass sie damit versuchen werden, die Mittelklasse zu stabilisieren, weil sie brauchen sie nun doch, sonst bricht der Staat vollkommen zusammen. Aber bei andauernder Hoffnungslosigkeit Da kann ich mir schon vorstellen, dass es zu Fluchtbewegungen kommt. Einen Teil sehen wir jetzt in die Nachbarstaaten, sogar nach Armenien. Vor allem säkulare Mittelklasse-Iraner gehen nach Armenien, Georgien. Georgien ist mittlerweile schon zu teuer, Armenien ist billig genug. Dann der Aserbaidschan, der sich die Leute ganz genau anschaut, weil die iranischen Aserbaidschaner eben quasi Hausrecht genießen und ganz anders auftreten, als man als Regierung es von Flüchtlingen erwartet. In die Türkei. Die Türkei sind sehr viele, das ist so die
Von
Wartehaltung.
der Türkei geht es halt natürlich sehr schnell nach Europa, ne?
Ja, das ist ein Katzensprung und hängt sehr stark von den türkischen Behörden ab. Das Durchschleusen von Afghanistan sehe ich momentan nicht, aber da müssten wir jetzt die dementsprechenden Organisationen fragen. Es ist möglich, aber es ist der Punkt noch nicht erreicht, wo Frust und Wut und Aufgeben einfach so weit gehen, dass man sagt, es ist mir alles egal, ich gehe. Unter anderem auch deshalb, weil wenn es zu Panikverkäufen kommt, ja der Preis so dramatisch gedrückt wird, dass man dann in Europa absolut nicht den Lebensstandard hat, den man hätte.
Ich würde jetzt gerne sprechen über ganz konkrete Auswirkungen auch auf die Sicherheitslage und die Bedrohung für Österreich. Zunächst einmal, was bedeutet das alles eigentlich für das Völkerrecht? Also das Recht des Stärkeren scheint wieder im Vormarsch zu sein gegenüber der Stärke des Rechts durch das Völkerrecht. Die USA greifen den Iran an ohne UNO-Mandat. Was heißt das in so einer Lage für Österreich? Fahren wir mit unserer Neutralität eigentlich gut aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, das ist weniger eine Frage der Neutralität. Tatsache ist, dass die Österreicher immer geschaut haben, dass sie möglichst allen Seiten hin noch im Rahmen der EU, natürlich mit unserer Außenpolitik wird von der EU mitgestalten, gute Beziehungen halten. Und ich glaube eigentlich, dass die Positionierung in solchen Konflikten immer schwierig ist. Man hat den rein völkerrechtlichen Standpunkt, man hat einen moralischen Impetus, man sympathisiert mit. Das Völkerrecht würde jetzt die iranische Position bevorzugen. Wie sagt man den vielen österreichischen Iranern, die geflohen sind und die sagen, bitte tut's was, wir halten dieses Regime nicht mehr aus. Man kann natürlich sagen, seid still, aber das geht einfach nicht aus einem menschlichen und aus einem politischen Grund. Und dann natürlich, was die Sicherheit anbelangt. Und wenn wir jetzt diese Raketenrüstung sehen, jetzt kann man, es ist ja Österreich sicherlich nicht das Hauptziel iranischer
Aber
militärischer
plädieren Sie da
Truppen.
eigentlich für Sky Shield beispielsweise, dass wir da teilnehmen? Weil das ist ja
Ja,
Raketenabwehrschutz.
natürlich. Also zunächst einmal muss einmal die Luftabwehr, die Wiederbeschaffung und so weiter, das sind alles Non-Plus-Ultras, das brauchen
Also
wir als Mindest.
Abfangjäger müssen wir
Ja,
auch wieder
natürlich. Weil wir
nachrüsten.
reden jetzt mal
Ja.
vom Standard. Wir reden jetzt
Ja.
vom Standard. Aber denken Sie an noch was anderes. Und das ist das Beispiel, das mir mehr Sorgen macht, weil ich glaube, bei so einer großen Bedrohung wäre es ja eine EU-Geschichte, wäre es ja, könnte man auch viel mehr auf gemeinsame Solidarität setzen. Das ist wieder etwas, das die Politik lösen muss mit der Neutralitätsdebatte. Aber sofern die geführt werden wird. Aber was viel wichtiger ist, ist natürlich auch die Tatsache, dass eine kleine Miliz wie die, relativ, aber schlagkräftige Miliz wie die Hisbollah, in der Lage ist, auf 200 Kilometer Raketen zu schießen. Primitive Raketen, simple Raketen. Und mit einer der Gründe war nicht nur die iranische Hilfe, sondern auch, dass in den letzten 30 Jahren permanenten Krieges, und wenn wir Israel-Palästina dazu nehmen, ist es noch viel länger, irrsinnig viel niederschwelliges Fachwissen im Bereich der Technologie angeeignet worden ist. Wer garantiert uns, dass sozusagen Derivate von solchen uralten sowjetischen Kurzstreckenraketen, immerhin über 100 Kilometer, nicht irgendwann in unserer Nachbarschaft bei Konflikten eingesetzt werden, und zwar von irregulären Gruppen. Das heißt noch nicht, dass das, ich will da nicht den Teufel an die Wand zeichnen, aber es ist denkmöglich, und es sind ja jetzt so viele Parameter unserer Stabilität zusammengebrochen. Also diese ganze Sicherheit, ich kann mich erinnern, während ich beim Militär als Soldat war, im IF-Jahr, das war 85, da war die Welt geordnet. Man hat gewusst, hier die Amerikaner, dort die Sowjets und wir haben die Draken in der Luft. Aber es war irgendwie alles klar, es war berechenbarer auch. Und wir haben auch nicht damit gerechnet, dass wir zu das Hauptziel werden. Nur jetzt ist es so, dass wir nicht zwei Blöcke haben, mit denen man sprechen könnte und verhandeln könnte und Probleme im Vorfeld abfangen könnte. Jetzt haben wir also auch eine Masse von irregulären Akteuren und es gibt einfach keine Garantie, dass europäische Stabilität weiterhin in unserer unmittelbaren, vor allem südlichen Nachbarschaft auf dem Niveau bleibt, wie sie unserem Sicherheitsbedürfnis dient. Das heißt also, wir müssen damit rechnen, dass das, was eine Hisbollah bekommt und vor allem, und jetzt kommt diese Zwickmühle in den Szenarien, die Hisbollah wird ja dann für uns noch gefährlicher, wenn sie besiegt ist irgendwann einmal. Wohin gehen denn ihre Techniker? Gehen die dann irgendwo hin in eine Region, wo sie sich den Meistbietenden anverkaufen? Weil man wird sie nie alle dingfest machen. Also dieses Risiko ist da und dann glaube ich, das ist noch etwas, was hinzugeführt werden muss. Aber es nutzt alles nichts, wenn wir nicht die notwendigen Schritte in der Luftverteidigung, die jetzt gesetzt werden sollen, setzen.
Es gibt auch Debatten, Attraktivierung, Wehrdienst, Verlängerung, Wehrdienst. Haben Sie da eine Position dazu oder ist das Sache der Politik?
Es ist an sich Sache der Politik. Ich kann Ihnen nur von meiner persönlichen Einstellung nur so viel sagen. Ich bin wie viele andere in meinem Matura-Jahrgang selbstverständlich zum Militär gegangen, selbstverständlich einjährig Freiwilliger. Ich will nicht behaupten, dass ich das Talent zum Soldaten habe, im Gegensatz zu meinem Vater, der sehr erfahrener Unteroffizier war. Aber ich habe einfach, das ist Einstellungssache. Ich finde, das tut man. Ob jetzt Mann und Frau mittlerweile. Ich habe großen Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die Zivildienst, auch von den Kollegen, die Zivildienst gemacht haben. Aber meiner Meinung nach habe ich eigentlich die Frage insoweit beantwortet, dass ich einjährig freiwillig gemacht habe und die ganzen Waffenübungen.
Sie sind auch Islamwissenschaftler. Ich würde gerne, solange es die Zeit noch zulässt, wir haben nicht mehr viel, die Frage stellen. Können Sie etwas anfangen mit dem Begriff politischer Islam?
Ja.
Es gibt ja Islamismus, Terrorismus, also das ist ganz Dschihadismus, also das ist ganz klar eine Sicherheitsfrage, es ist kriminell, es ist eine große Gefahr. Dann gibt es den Islam, der ist eine Religion, für den gibt es Religionsfreiheit, der ist anerkannt. Und dann gibt es aber dazwischen so etwas, das ist mehr als Religion, es ist aber auch noch nicht in dem Sinn kriminell, sondern das ist einfach eine politische Strömung, die mit legalen Mitteln das Ziel hat, die Scharia zum anerkannten Gesetz in Österreich zu machen, langfristig. Wie geht man mit so einer mit legalen Mitteln operierenden politischen Strömung um? Mit dem politischen Islam.
Mit dem politischen Islam, schauen Sie, vieles ist, erstens einmal gibt es mehrere Strömungen. Die bei uns wichtigste Strömung ist die türkische, die jetzt von Erdogan sehr geprägt worden ist. Die aber auch, wenn man sich die Türkei anschaut, hat sie ja den eigentlichen säkularen Rahmen des Staates nicht verlassen. Das ist auch die berechenbarste. Und das ist auch die am artikuliertesten ist, die einen großen Einfluss auch auf die Tschetschenen und die Bosnien, ja, eigentlich auf alle Sunniten hat. Es gibt bei den auf alle hanefitischen Sunniten, das heißt, also bei den Arabern sieht es dann ein bisschen anders aus. Und da gibt es dann tatsächliche Strömungen, wo mit der konkreten Machtergreifung und Islamisierung oder das, was sie für Islamisierung halten, ausmachen. Argumentieren wollen und ein Machtstreben haben. Es wird bei uns sehr oft über die Moslembruderschaft diskutiert, die aber sehr diffus ist, also wer gehört da jetzt dazu? Aber ich glaube, wir müssen uns das Ganze noch einmal von einer Makroebene aufschlüsseln, nämlich von dem, wo wir uns einig waren bis vor kurzem. Das war der Dschihadismus, das waren die Al-Qaida, das war der Islamische Staat, das waren diese extrem brutalen Gruppen, die auch gezeigt haben in Wort und Tat, dass sie nicht nur Massaker machen, sondern dass sie auch genozidär sind. Und da war eine seltsame Situation, weil wir im selben Boot quasi als Christen mit den Schiiten waren. Jetzt durch die Veränderungen in Syrien ist Herr Sharaa nicht nur sehr schnell zum Premierminister und eigentlich auf Langzeitpräsidenten geworden Syriens, sondern er ist auch von der klarsten, deutlichsten und am besten argumentierten Terrorliste einfach so runtergekommen. Also jeder hat gesagt, es gibt die Debatte über die Terrorlisten, das hat natürlich Konsequenzen. Das hat natürlich Konsequenzen und das heißt dann auch, wenn der Westen dann eh sagt zum Schluss, weil er stark genug ist, das ist in Ordnung, das wirkt sich ja wie ein Lauffeuer durch die ganzen Regionen aus. Und deswegen glaube ich, dass wir momentan nicht viele Optionen haben, sondern gegen diese radikalen Strömungen, diese gewaltverherrlichen und gewaltbereiten Strömungen, gemeinsam mit allen anderen Strömungen, inklusive jene aus dem politischen Islam, vorgehen müssen. Weil wir werden die Propaganda von einem IS, von einer Al-Qaida nicht kontern können. Ein gläubiger Muslim, jemand, der politisch sich für den Islam in irgendeiner Form einsetzt, und die Grenze ist ja sehr dünn, hat man was gegen Ramadan-Beleuchtung, wenn sie, die Demografie ist einfach da. Also, wir sehen es in einigen Punkten schon. Und an die Präsenz des Islam werden wir uns einfach gewöhnen müssen, beziehungsweise, glaube ich, haben sich die Leute schon einfach daran gewöhnt. Es wird ein bisschen sichtbarer werden. Ja, wir haben jetzt auf der Donauinsel, wie Sie wissen, das große Gebet gehabt. Das waren 60.000 Leute. Werden wir sehen, wie viel zu frohen Leichnam von Frau Stephansdom stehen, wenn das also das Problem ist. Aber das Hauptproblem ist echt dieser Dschihadismus, und gegen den, da müssen wir alle anderen Kritikpunkte mal zurückstellen und zusammenarbeiten.
Herr Dr. Posch, ich könnte noch sehr, sehr gerne viel und lang weitersprechen und ich hätte noch sehr viele zahlreiche Themen, über die ich eigentlich sprechen wollte, aber die Zeit ist schon sehr schnell verflogen. Wir sind schon am Ende. Herr Dr. Posch, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und Ihnen, liebe Zuschauer und Zuhörer, sagen wir herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören, und wir hören und sehen uns kommenden Donnerstag wieder. Vielen Dank.